Tschüss.
Nu. 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 Ach nee. Stopp hier. Genau das habe ich gesucht.
Querfunk. Freies Radio Karlsruhe.
In einer wahnsinnig gewordenen Welt
sind wir die vernünftigste Alternative. Radio Frei.
Guten Tag und herzlich willkommen zur Sendung Das Raumfahrtjournal mit der 9. Ausgabe im Jahr 2024. Mein Name ist Detlef Höhner und das sind die Themen für die folgende Stunde. Es gibt Neuigkeiten vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da wurde zum Beispiel eine Luna-Trainingsanlage eingeweiht. Es geht um Strahlenschutz für Astronauten, die sich auf den Weg zum Mond begeben sollen und noch einige andere Themen. Hierzu spreche ich mit Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Natürlich schauen wir auch wieder zur internationalen Raumstation. Dort befindet sich mittlerweile die 72. Stammbesatzung und es gab viel Besucheraustausch auf der Station und nebenbei lief dann auch noch eine private Mission, die völlig unabhängig von der Raumstation war. Hierzu später mehr. Natürlich werden wir auch kurz über die chinesische Raumstation sprechen, Tiangong genannt, wo sich 3 Menschen an Bord befinden. Das astronautische Tagebuch mit der Ausgabe August 2024 darf ebenfalls nicht fehlen. Wir berichten über alle Raumfahrtmissionen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Das Ganze mit Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Unser erstes Thema führt uns in die Weiten des Universums, denn am 25. Dezember 2021 wurde das James Webb Weltraumteleskop ins All gestartet. Wir werfen einen Blick auf diese rund 2 Jahre Beobachtungs- und Entdeckungszeit, welche Höhepunkte es gegeben hat. Darüber spreche ich mit Professor Dr. Dr. Thomas Henning vom Max-Planck-Institut für Astronomie und James Webb Space Telescope Beteiligten. Ich bitte nun die Hörerinnen und Hörer, sich zurückzulehnen, zu entspannen, denn unsere Reise ins All beginnt.
De DDO, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top.
And we have engine start. And lift off.
Décollage.
25. Dezember 2021. Von französisch-guayana, dem Raumfahrtzentrum der Europäischen Weltraumbehörde ESA, startet eine Ariane 5 ECA Plus Trägerrakete mit dem rund 6.350 Kilogramm schweren James Webb Space Teleskop in den Weltraum, wie im Hintergrund zu hören ist. Am Telefon begrüße ich hierzu Professor Dr. Dr. Thomas Henning vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und Projektbeteiligter am James Webb Space Telescope. Schönen guten Tag, Professor Henning.
Guten Tag.
Es ist mittlerweile 2,5 Jahre her, dass das Weltraumteleskop am Lagrange-Punkt 2 angekommen ist und seine Arbeit aufgenommen hat. Ich glaube, dann ist es auch mal ganz gut, einen kurzen Überblick zu geben. Was hat man bisher mit diesem immerhin rund 6 Meter großen Spiegel, zwar Facettenspiegel, erreicht in dieser Zeit?
Also zunächst haben wir ganz tolle Bilder gekriegt. Das ist natürlich nicht das, was die Wissenschaft allein begeistert, sondern, glaube ich, ein größeres Publikum. Und zwar Bilder in einem Wellenlängenbereich, wie sie von dem Hubble Space Teleskop nicht geliefert werden, im Infrarot. Und warum ist das gut? Wir können damit viel tiefer in Gebiete hineinschauen, in denen Sterne entstehen. Wir können auch die Infrarotstrahlung direkt messen. Gerade in den Sommertagen, wenn es nicht so gemütlich ist, dann ist es deshalb der Fall, weil wir in den Wasserlinien sozusagen sitzen und wir können diese Wasserlinien von anderen Planeten finden. Und schließlich, wenn man in das infrarote Universum schaut, dann kann man auch sehr weit zurückblicken, denn die Linien, die wir von Galaxien sehen, die sehr jung sind, die sind rot verschoben. Und je weiter diese Linien rot verschoben sind, umso jünger sind diese Galaxien. Und jetzt können wir uns ja mal fragen, was ist denn eigentlich entdeckt worden, außer den tollen Bildern? Und ich glaube, wenn man das chronologisch fasst, dann will man natürlich die ältesten Objekte finden, die kurz nach dem Urknall entstanden sind. Und während ich Student war, da war eine Rotverschiebung von 2 die Rekordzahl. Und jetzt haben wir eine Galaxie entdeckt, die eine Rotverschiebung von 14 hat. Und was bedeutet 14? Das bedeutet, dass diese Galaxie 300 Millionen Jahre jung ist im Vergleich zu dem Alter des Universums. Und das noch überraschendere ist, diese Galaxie ist sehr leuchtkräftig und ist sehr massereich. Und das ist wirklich eine Überraschung, weil man geglaubt hat, dass diese frühen Galaxien sozusagen kleiner sind und sich erst zu großen Galaxien entwickeln. Wir wissen also heute an einigen Beispielen, dass diese Massenzusammenballung sehr, sehr schnell ging. Das heißt, Galaxien sind sehr schnell nach dem Urknall entstanden.
Also man hat ja angenommen, dass die Evolution der Sterne ungefähr überall gleich ist, aber man hat nicht gleich zum Beginn eine solche Beobachtung erwartet, wenn ich das so richtig verstehe.
Also die Entwicklung der Sterne ist sicherlich ähnlich, aber man hat gar nicht geglaubt, dass es schon so viele Sterne in dieser Frühphase des Universums gibt, denn die müssen ja erstmal entstehen und die Galaxie muss sich bilden. Diese Galaxie, von der ich eben geredet habe, die den tollen Namen Jades 14.0 trägt, die ist sozusagen besonders massereich schon und die Strahlung kommt nicht etwa von einem schwarzen Loch im Zentrum, sondern die Strahlung wird dominiert von vielen, vielen Sternen, die in diesem System schon da sind. Also die Galaxie ist nicht nur jung, sondern die Sternentstehung ist auch schon im vollen Schwunge.
Diese Galaxie hat aber doch rein optisch gesehen eine Ähnlichkeit mit unserer.
Ja, diese Galaxien kann man ja oft gar nicht im Optischen so einfach finden, weil die viel zu schwach sind und im Optischen. Und auf der anderen Seite muss man ja die Rotverschiebung bestimmen. Und wie ich gerade gesagt habe, die Linien sind dann aus dem Optischen heraus verschoben in das Infrarote. Also im Optischen würde man die Linie gar nicht sehen, mit der man die Rotverschiebung bestimmt hat.
Man ist also jetzt ungefähr bei 13,5 Milliarden Jahren angekommen, wie wir zurückblicken auf dieses Ereignis. Und der sogenannte Urknall, wie er in der Literatur mal genannt wird, der war ungefähr vor 13,8 Milliarden Jahren.
Genau, also wir sind jetzt ziemlich nah dran, noch nicht ganz dort. Das wird man auch schwer mit gewöhnlichen Teleskopen machen können. Da wird man wahrscheinlich in den Radiobereich gehen müssen. Aber wir sind ganz nah dran und wie gesagt, das Überraschende ist, dass das Baby, diese Babygalaxie schon unglaublich massereich ist. Also wir haben sozusagen eine Monstergalaxie im frühen Universum gefunden und das deutet viel darauf hin. Wir haben vor kurzem einen Quasar beobachtet bei einer Rotverschiebung von 7. Ein Quasar ist ein Objekt, der seine Energie aus dem Einfall von Material auf ein schwarzes Loch bekommt. Und dieser Quasar sieht genauso aus wie die Quasare heutzutage. Das heißt, auch dieses Objekt ist sehr, sehr schnell gebildet worden.
Gibt es noch ein gutes Beispiel?
Es gibt noch eine ganze Reihe von Beispielen. Ein anderes, was durchaus mit Bildern zu tun hat. Das Teleskop hat fantastische Bilder von Spiralgalaxien in unserer Nähe aufgenommen. Wir sind ja sozusagen in der etwas misslichen Lage, wenn man ein Bild unserer Milchstraße aufnehmen will. Wir sitzen sozusagen innen drin und sehen da den Wald nicht so ganz genau vor lauter Bäumen. Deshalb schauen wir uns andere Galaxien außerhalb unseres Milchstraßensystems an. Und was wir da gesehen haben, ist die Tatsache, dass die Galaxien voll von Bubbles sind, voll von Blasen. Man sieht also ganz viele Blasen, Löcher in diesen Galaxien wie Schweizer Käse. Und der Grund dafür ist, dass die Sterne, die besonders massereich sind, irgendwann explodieren als Supernovae. Und diese Supernovae, die schieben sozusagen das Material vor sich her und erzeugen diese Räume, in denen nicht sehr viel Material da ist, die wir dann als Blasen sehen oder als materiefreie Räume. Also hier sehen wir sozusagen direkt Wechselwirkungen zwischen den sehr massereichen Sternen, den Supernovae und dem Medium, was da herum ist. Und wenn man das etwas weiter spinnt, wenn es genügend solche Wechselwirkungen gibt, dann wird die Sternentstehung sich selber zum Erliegen bringen, weil das Material dann aus der Galaxie herausgeschleudert wird. Aber man kann auch noch ein bisschen näher gehen. Wenn man ganz nah geht, dann sind es die Planeten, die außerhalb unseres Sonnensystems vorhanden sind. Und James Webb hat eigentlich zwei wichtige Beiträge hier. Auf der einen Seite können wir Planeten direkt abbilden. Es gibt also einen sogenannten Koronographen, der die Zentralsterne abdeckt und wir können dann die Planeten sehen. Und wir haben vor kurzem einen solchen Planeten entdeckt, um den Stern Epsilon Indi, und haben dann gezeigt, dass das der kälteste Planet überhaupt ist, den wir je entdeckt haben. Die Oberflächentemperatur besteht so etwa 0 Grad Celsius. Alle anderen Riesenplaneten sind oft entdeckt worden durch andere Techniken und befinden sich sehr nah an dem Stern. Und dann kann man sozusagen diese Objekte auch spektroskopieren. Man kann also Spektren aufnehmen und dann haben wir festgestellt, dass in einigen dieser heißen Planeten eine Menge Schwefeldioxid umwabert. Also das stinkt da gewaltig. Und Schwefeldioxid entsteht durch eine Photochemie, also durch die Einstrahlung des Sterns. Wenn man noch ein bisschen näher rangeht, dann kann man auch natürlich im Sonnensystem sich Dinge anschauen. Und man hat den Saturnmond Titan angeschaut und hat die ganzen Wolken in einem Detail abgebildet, wie man es sich vorher nur hat träumen lassen. Und die Ringe von dem Uranus, die begeistern mich immer noch, in welchem Detail diese abgebildet wurden. Und dann kann man sozusagen zu meinem eigenen Thema natürlich auch kommen. Man kann sich fragen, wie entstehen denn Planeten? Und da haben wir eine große Überraschung erlebt. Wir haben die Scheiben um junge Sterne, die aus Gas und Staub bestehen, analysiert und haben festgestellt, dass die Scheiben um Sterne wie unsere Sonne ganz anders aussehen als die um Sterne, die geringere Masse haben. Die geringere Masse haben, die haben Kohlenwasserstoffe en masse, also die haben Benzol und andere Kohlenwasserstoffe, während die um Sonne ähnliche Sterne sich befinden, voll von Wasser sind. Also man sieht jetzt schon, dass nicht nur die Planeten divers sind, sondern es sind auch die Planetenscheiben divers, so wie wir das uns ja auf unsere Gesellschaft wünschen.
Man hat ja auch, im Prinzip war das jetzt schon der Fall, organische Moleküle 2023 entdeckt. Das ist eigentlich nichts Besonderes, aber angeblich, so die Mitteilung, etwa vor 12 Milliarden Jahren wurden diese Moleküle gebildet offensichtlich.
Die Moleküle, von denen ich geredet habe, das sind alles Dinge, die sozusagen in Scheiben um junge Sterne sich befinden. Die sind ja relativ jung, also Alter von ein paar Millionen Jahren bloß. Aber man hat durchaus auch komplexere Moleküle in älteren Systemen entdeckt. Aber die Überraschung für mich war sozusagen, dass in diesen Scheiben, als ich das Spektrum das erste Mal gesehen habe von so einer massenarmen Scheibe, habe ich gedacht, oh, das sieht ja aus wie ein Kerzenspektrum oder irgendwie Ruß spektroskopiert. Es ist also voll von solchen Kohlenwasserstoffen und wir sind immer noch da etwas im Rätseln, wie wir das tatsächlich erklären können. Also das war für mich vollkommen unerwartet. Und das ist ja das, was die Wissenschaft am Ende voranbringt, wenn wir nicht Dinge finden, die wir uns immer ausgedacht haben, sondern ganz in eine andere Richtung gehen. Also helle Galaxien, Planeten, die ganz kalt sind und organische Moleküle in Scheiben um junge Sterne.
Ja, letzten Endes werden Modelle entwickelt von der Wissenschaft, wie es sein könnte, und dann versucht man mit der Praxis diese Modelle abzugleichen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Ja, das ist ja der ständige Prozess des Wissenschaftlers, dass er sich ständig korrigiert. Er liegt in gewisser Weise ständig falsch, weil es nie die absolute Wahrheit gibt, die manche Leute anstreben, die gibt es aber nicht. Und James Webb hat uns jetzt bei einigen Dingen geholfen, einen neuen Blick zu entwickeln. Gerade diese massereichen frühen Galaxien, die werden mit Sicherheit die Geschichte der Entwicklung von Galaxien neu schreiben. Das Gleiche gilt für die Chemie unserer Scheiben. Und wir sind natürlich gespannt, ob wir noch weitere solche kalten Jupiter entdecken können und deren Spektren aufnehmen können. Wir haben jetzt in einem Objekt, das kann ich euch verraten, haben wir auch Ammoniak entdeckt. Also nicht nur SO2, sondern es gibt offensichtlich auch Ammoniak. Das ist auch ein sehr kaltes Objekt, nicht ganz so kalt wie dieses Epsilon Indi AB Objekt, aber auch nur 500 Kelvin heiß. Also von heiß kann man gar nicht reden. Also viele Überraschungen, und tatsächlich korrigieren wir uns hin und wieder.
Wenn Sie jetzt eine Prognose wagen können über die nächsten Monate, was würden Sie tippen, was auf uns zukommen könnte?
Also ich würde denken, dass wir eine ganze Reihe von solchen hochrot verschiedenen Galaxien finden. Das ist ja etwas die Suche im Heuhaufen. Man hat ganz viele Objekte und muss Spektren aufnehmen. Manches stellt sich auch als nicht richtig heraus. Also das ist schon ein kriminalistischer Identifikationsprozess. Also ich denke, wir werden mehr davon finden. Ich glaube, wir werden eine ganze Reihe von solchen Quasaren uns anschauen. Und dann glaube ich, dass in der nächsten Zeit wir die Frage klären werden, wie denn die Spektren von erdähnlichen Planeten um diese kühlen Sterne aussehen. Da ist gerade ein großes Programm mit 500 Stunden durch den Direktor des Space Telescope Science Institutes genehmigt worden. Und ich glaube, die ganze Planeten-Community, die ist ganz wach und wartet auf die Spektren, die dort kommen werden.
Es bleibt also unwahrscheinlich spannend, und ich möchte zum Schluss kommen, ganz was Sie ganz persönlich betrifft. Sie sind, glaube ich, wohl nicht mehr voll im Amt, oder?
Also ich sitze gerade an meinem Schreibtisch.
Ja.
Und arbeite. Also in der Max-Planck-Gesellschaft gibt es ja diesen Emeritus-Status, wo man sozusagen weiterarbeiten kann, aber da nicht mehr die volle Verantwortung hat, was auch ganz schön ist. Also eine Sache, die ich sehr spannend finde, wir haben solche sogenannte Debris-Scheiben oder Trümmerscheiben um junge Sterne abgebildet. Das sind Objekte, die kein Gas mehr enthalten. Die sind so ähnlich wie die Trümmerscheiben in unserem Sonnensystem. Manchmal fliegen wir durch so einen Rest hindurch und dann sehen wir ganz viele Meteore am Himmel erscheinen, vor allen Dingen im Sommer zum Beispiel, die Leoniden. Und wir haben uns so eine Scheibe angeschaut oder haben uns mehrere angeschaut und waren sehr sicher, dass die kein Gas mehr enthalten würden. Aber wir haben in einem Objekt herausgefunden, dass dort Gas sich befindet, was so ähnlich aussieht wie das Material, was man bei Kometen gefunden hat. Und was wir jetzt glauben, ist die Tatsache, dass wir den Einfall von solchen Kometen live auf den Zentralstern beobachtet haben, indem wir sozusagen das Gas, was da freigesetzt wurde, gemessen haben. Und das ist ein ganz neues Ergebnis, was gerade eingereicht wird. Und ich glaube, das wird sehr viel Furore machen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Dr. Thomas Henning vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und Projektbeteiligter beim James Webb Space Telescope. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Wir schauen wieder mal beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt vorbei, was es an Neuigkeiten gibt. Hierzu bin ich verbunden mit Andreas Schütz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Guten Tag, Herr Schütz.
Guten Tag.
Auf dem Gelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wurde eine einzigartige Anlage eröffnet, auf dem Mondmissionen simuliert und trainiert werden können. In der Nähe befindet sich auch das ESA-Astronauten-Ausbildungszentrum. Wie sieht es damit aus?
Es sieht ziemlich gut aus, weil wir haben, als wir vor mehr als 10 Jahren, im Jahr 2013, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die Idee geäußert haben. Man könnte ja darüber nachdenken, in Köln eine Mondlandschaft zu bauen, um damit auch die damals geplanten Artemis-Missionen unserer amerikanischen Kollegen zu begleiten. Doch zwischen Stirnrunzeln und Schmunzeln erntete. Aber es gab Kollegen, insbesondere Matthias Maurer, die diese Anlage, den Bau dieser Anlage vorangetrieben haben. Und es ist so, dass es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von ESA und DLR handelt. Die ESA hat die Halle hingestellt und das DLR hat für das ganze Innenleben gesorgt und gemeinsam mit der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen auch den Betrieb für die nächsten 5 Jahre sichergestellt. Das heißt, wir haben in dieser Halle die Möglichkeit, all das zu erproben, was Astronauten mit den Erfahrungen, die man noch aus den Apollo-Zeiten hatte, was Astronauten auf dem Mond machen können. Bis hin, und da werden jetzt sicherlich die meisten sich fragen, wie geht das, die Mondschwerkraft zu simulieren. Was auf der Erde eigentlich kein Problem ist, wenn man über die notwendigen Seilzüge und Kräne verfügt, sodass man über Federmechanismen und Gegengewichte genau zu den Astronauten diese Mondschwerkraft simulieren kann. Was wollen wir erreichen? Wir wollen erreichen, dass wir in einem Mondökosystem, möchte ich mal sagen, mit der neuen Luna-Anlage, dem EAC, dem Europäischen Astronautenzentrum auf der anderen Straßenseite, dem NVHEP, der medizinischen Forschungseinrichtung in Köln, sowie auch dem Nutzerkontrollzentrum in Köln und dem Raumflugkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen, dem zukünftigen Mondkontrollzentrum, ein Ökosystem entwickeln, was die Artemis-Mission der Amerikaner begleiten, unterstützen und auch noch erweitern kann mit Trainingseinheiten. Denn diese Anlage Luna in Köln ist weltweit einzigartig.
Es wird also komplett der Einsatz von Geräten und Menschen auf dem Mond, auf diesem Gelände getestet oder kann getestet werden. Denn letzten Endes ist es eine Nachbildung der Mondoberfläche. Es fehlt nur letzten Endes das Hochvakuum und ja, was fehlt noch?
Naja, eigentlich fehlt nichts, weil wenn man sich an die Bilder erinnert, wie die NASA damals die Mondmission, ohne zu wissen, was sie da oben erwartet, vorbereitet haben und amerikanische Astronauten in ihren dicken Anzügen durch die Wüste von Arizona gehopst sind, und sich darüber beschwert haben, dass es A, so warm ist, dass sie schwitzen und dass es alles so schwer ist. Ohne, wie gesagt, ohne zu wissen, was auf sie zukommt, auf der Mondoberfläche, wissen wir das ja jetzt. Und so können wir auch zum Beispiel in Luna versteckte Gegenstände suchen mit Sensoren. Es gibt eine Höhle, es gibt Hohlräume, denn es gibt ja auch auf dem Mond sogenannte Lavakanäle, die man suchen muss. Und was mir persönlich gar nicht so bewusst war, was ich erst gemerkt habe, als ich das erste Mal in der Halle war, diese unfassbar scharfen Schatten. Und diese unfassbar scharfen Schatten von Felsen, von Formationen, von Hügeln und anderen stellen insofern eine Gefahr dar, dass wenn man dort steht, man nicht sieht, was ist in dem Schatten. Es kann auch Loch sein. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, es war für mich so ein bisschen eine Erkenntnis zu sagen, das ist halt eine Besonderheit, auf die man sich vorbereiten muss. Wie geht man denn überhaupt damit um? Das sind ganz einfache Dinge, die man für normal hält, aber die eben auch trainiert werden müssen.
Normalerweise gibt es hier auf der Erde dieses Streulicht durch unsere Atmosphäre und die haben wir im Prinzip in dieser Halle nicht. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll, diesen Effekt zu erreichen.
Ja, aber da waren Techniker und Ingenieure am Werke. Also wenn man in die Halle reinkommt und man sieht es zum ersten Mal und man bleibt einfach mal stehen, macht die Augen zu, macht die Augen auf und blickt dorthin, es ist sehr beeindruckend. Es steht ja nicht nur, dass man die Mondlandschaft hat, es steht ein Moon Lander steht dort auch, mit dem Ein- und Ausstiege trainiert werden können. Es gibt ein Moon Rover, es gibt einen Moon Dock. Es gibt so verschiedenste Geräte, mit denen man sich bewegen kann. Und das Besondere ist ja auch das Regolith in der Halle. Da liegen 700 Tonnen gemahlenem Basalt, das dem Regolith auf dem Mond sehr ähnelt. Und die Halle darf man eigentlich nur betreten mit Schutz überziehen über den Schuhen. Man muss immer eine Atemmaske tragen, man muss immer ein Haarnetz tragen. Und wenn man sich in der Halle bewegt und es werden Aktionen ausgeführt, dann spürt man schon, dass man auf der Haut, im Gesicht zum Beispiel, spürt, wie sich dort etwas irgendwie niederschlägt. Es ist so ein Spann. Und das ist halt auch so eine Sache, wie geht man denn mit diesem ganzen Staub um, der sich ja in Geräten, in Sensoren, in anderen, alleine schon in Lagern von Rädern festsetzen kann, in Kugellagern von Rädern festsetzen kann, was ja auch zu Problemen führt. Und das sind Dinge, die müssen ja mal getestet werden.
Und damit rückt vielleicht auch ein deutscher Astronaut in die Möglichkeit, dass er so eine Landung miterleben kann.
Diese Anlage Luna in Köln steht, wie auch alle anderen Anlagen im Rahmen der ISS zum Beispiel, des IAC, allen anderen Nationen zur Verfügung, um dort etwas zu testen. Ob das jetzt dazu führt, dass ein deutscher Astronaut näher an eine Mission kommt, das werden wir sehen. Aber es ist auch hier so wie bei der ISS, die Eroberung des Mondes kann nur in internationaler Kooperation erfolgen. Und deswegen gibt es jetzt in Köln diese Lunar Analog Facility.
Nun, wir bleiben beim Mond, nämlich ein kleiner Satellit soll bei der nächsten Artemis 2 Mission mitgeführt werden. Und das ist ein deutscher kleiner Satellit. Was hat es damit auf sich?
Alles das, was in den Orbit geht, muss eine sogenannte Qualifikation durchlaufen. Das heißt, auf der Erde werden bei technischen Geräten, die wir in die Umlaufbahn bringen oder in das Sonnensystem bringen, alle Dinge simuliert, die ihnen auf dem Weg in den Orbit und dann im Orbit passieren können. Das reicht von Vakuum, das reicht von Thermalvakuumkammern, wo Hitze simuliert wird, wo Sonnenstrahlung simuliert wird. Das sind sogenannte Rütteltische, wo Instrumente so stark gerüttelt werden, sodass ein Raketenstart simuliert werden kann mit dort anliegenden Frequenzen des jeweiligen Raketentyps in der Oberstufe. All das muss gemacht werden. Aber nichts ersetzt den echten Test im Weltraum. Und genau das ist das, was dieser kleine CubeSat namens Tacheles von der Firma Neurospace aus Berlin, was der durchlaufen soll. Der wird sich an Bord der Artemis-2-Mission befinden und wird dort insbesondere die Auswirkungen der Weltraumstrahlung zu spüren bekommen. Das heißt, der Flug durch den Van Allen-Gürtel oder der Flug um den Mond im Mondschatten. Überall dort tritt Weltraumstrahlung unterschiedlicher Art, unterschiedliche Intensität auf. Und genau das soll dieser kleine Satellit durchleben, um dann, wenn er zurückkommt, zu sagen, hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Wie wirkt sich Weltraumstrahlung auf Sensoren, auf elektronische Bauteile und anderes aus? Denn der kleine Tacheles soll dann mal ein Standard-Satellit, ein Standard-Bus werden, auch für unterschiedliche Anwendungen, dann zum Beispiel bei der Rückkehr des Menschen zum Mond.
Nun, Rückkehr des Menschen zum Mond. Deutschland hat zwei Messpuppen, Strahlungsmesspuppen bereitgestellt, die bei der Artemis-1-Mission der Amerikaner 2022 zum Mond geflogen sind oder um den Mond geflogen sind, Helga und Soha. Und nun liegen die Ergebnisse vor. Was können Sie uns darüber erzählen?
Eine der wichtigsten Rahmenbedingungen bei der Eroberung des Weltraums ist ja das Thema Sicherheit. Es ist die technische Sicherheit, aber es ist auch die Sicherheit für den Menschen, insbesondere für den Menschen, für die Astronautin, für die Astronaut, dass der menschliche Körper im Weltraum neben der Schwerelosigkeit natürlich noch anderen Dingen ausgesetzt ist, das hat man erst über die Entwicklung der Raumfahrt gemerkt. In den 60er Jahren, in den 70er Jahren hat das noch nicht so die Rolle gespielt, aber in den 80ern und in den 90ern hat man sich dann dem Thema Biologie und Medizin gewidmet, sodass sich ja dann auch diese Sonderfachrichtung Weltraummedizin herausgebildet hat, wo wir auch in Berlin zum Beispiel an der Charité einen Lehrstuhl haben. Und hier soll untersucht werden, welche Auswirkungen Langzeitaufenthalte, Weltraumstrahlung auf den Menschen haben. Helga und Soa hatten ja beide, das sind ja zwei Puppen gewesen, die dem menschlichen Körper nachempfunden waren, auch mit Knochenmaterial des menschlichen Körpers. Und in diesen Puppen befanden sich Sensoren, mehrere hundert Sensoren, die dann die Weltraumstrahlung untersucht haben. Und es war das erwartete Ergebnis, keine Frage, aber es ist auch eine Bestätigung für die bisherigen Forschungen, dass es bei Langzeitmissionen zu verstärkt zu Krebsentwicklung kommen kann, aber auch zu anderen degenerativen Erkrankungen. Und man jetzt aufgrund dieser Erkenntnisse sich überlegen muss, wie schützt man die Astronauten eigentlich? Auf der ISS zum Beispiel, die nur um die Erde fliegt, in 400 Kilometern Höhe, gibt es ja bei verstärktem Auftreten von Sonnenstürmen, damit auch Weltraumstrahlung, einen Punkt, der speziell geschützt ist, an den sich dann die Astronauten zurückziehen können, wo sie dann geschützt sind. Ansonsten würden sie einer immensen Weltraumstrahlung ausgesetzt werden. Und all das soll verhindert werden. Und deswegen hat man jetzt mit Soha und Holger diese Messung gemacht. Man hat die Messungen ausgewertet. Alles klar, es hat eine Bestätigung gegeben, aber eine Bestätigung auch in höheren Dosen, in höheren Dosisraten. Und dann kann man jetzt sagen, okay, auf dem Weg zum Mond werden die Astronauten Folgendes erwarten können. Deswegen müssen wir folgende Maßnahmen ergreifen. Und das ist der Hintergrund und das Ergebnis auch dieser Arbeit. Und ich weiß, auch dass wohl die NASA darum gebeten hat, dass diese Forschungen auch auf späteren Missionen, Artemis-Mission Orion, in den Orion-Kapseln fortgesetzt werden sollen.
Kommen wir zu unseren irdischen Gefilden, denn die Europäer haben einen Satellit gestartet, der sich innerhalb des Copernicus-Systems, nämlich die Erde überwachen, zur Aufgabe gesetzt hat, Sentinel-2C. Was können Sie unseren Hörern noch darüber berichten?
Dass es erstmal nicht nur ein Satellit war, sondern dass es sogar zwei waren, die den Satelliten Sentinel-2A, der nun schon seit fast 10 Jahren im All ersetzen werden, und die beide so in rund 500 Kilometern die Erde umkreisen und dabei insbesondere die Landflächen, aber auch die Binnen- und Küstenwässer im Blick haben. Denn das ist ja das immerwährende Thema unter dem Thema Klimawandel. Wie verändert sich unsere Umwelt? Müssen wir unsere Atmosphäre beobachten? Welche Auswirkungen hat das auf die Landflächen? Wie ist es mit der Erwärmung der Binnen- und Küstengewässer? Wie ist es mit Algenbildung? Und all diese Dinge werden durch Sentinel-2C, maßgeblich auch von Deutschland gebaut, werden damit beobachtet. Zentrale Nutzlasten dieser Satelliten ist ein optisches Multispektralinstrument. Wir erinnern uns, die Multispektralkamera in den 70er Jahren aus Jena war das erste Instrument, was das konnte. Jetzt sind die natürlich extrem weiterentwickelt, denn wir haben es hier mit einer Auflösung von bis zu 10 Metern zu tun. Und die sogenannte Abtastbreite, der Pfad, den die Satelliten abdecken, hat eine Breite von 290 Kilometern, sodass wir in der Lage sind, innerhalb von 5 Tagen einmal die komplette Erde abzudecken. Und wie gesagt, Erdoberfläche, Biomasse, Küsten und Seegewässer. Und hier haben wir wieder mal den Ansatz, dass wir im Rahmen dieses Sentinels-Programms der Europas hier auch wieder demonstrieren, dass Deutschland im Bereich der Erdbeobachtung Technologieführer ist, gerade mit seinen Instrumenten. Um dann hier zu sagen, Klimawandel, was heißt das, was erwarten wir, welche Folgen hat es und wie gehen wir damit um, welche Konsequenzen hat unser Handeln. Und das soll die Folge sein, denn dazu passt auch, wir erwarten ja hier wieder eine Unmenge von Daten und dass es jetzt weitergeht, auch beim DLR unlängst in Betrieb genommen ein System entwickelt worden ist, wie man KI zum Einsatz bringen kann, um Erdbeobachtungsdaten schneller, präziser und besser auswerten zu können, um damit die Vorhersage zu verbessern. Und das alles ist ein gemeinsamer Weg, dass man hier das Gesamtsystem Erdbeobachtung sieht, vom Satelliten, dem Instrument, den Daten, der Auswertung und der Bewertung. Das ist das, was wir halt auch in Deutschland können. Wir bauen die Satelliten, wir bauen die Instrumente, wir bringen sie in den Orbit und wir stellen auch die Daten zur Verfügung und die Erkenntnisse aus diesen Daten.
Soweit Andreas Schütz. Für diese Ausführung bedanke ich mich ganz herzlich, um Einblicke zu geben beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, was in der letzten Zeit so gelaufen ist. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu berichten. Deshalb auch mal auf die Internetseite schauen, dlr.de, und dann gibt es ein Großteil von Nachrichten, die ganz interessant sein dürften, über das, was wir jetzt gerade berichtet haben, um das nochmal zu vertiefen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Schütz, dass Sie Zeit gefunden haben.
Recht herzlichen Dank.
Die internationale Raumstation umkreist unsere Erde in rund 400 Kilometern Höhe und an Bord sind zurzeit 9 Menschen und es ist die 72. Stammbesatzung, die sich da gefunden hat. Und hierzu begrüße ich den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Es war ja sehr turbulent auf der Raumstation. Raumschiffe kamen, Raumschiffe gingen, Besatzungswechsel wurden durchgeführt und das Ganze wirkte nach außen ein kleines bisschen auch chaotisch, aber das war es eigentlich nicht.
Also auf der Raumstation, wie Sie sagten, sind 9 Besatzungsmitglieder. Es sind die Besatzungen des alten Dragon-Raumschiff Crew 8. Das sind die US-Astronauten Matthew Dominic, Michael Barrett, Janet Epps sowie der Russe Alexander Gripyonkin. Hinzu kommen die beiden Boeing Starliner-Besatzungsmitglieder Larry Wilmore und Sunita Williams, die seit dem 6. Juni bereits auf der ISS sind. Neu dazu die Soyuz MS-26-Besatzung, die beiden Russen Alexei Ovchinin und Ivan Wagner sowie der Amerikaner Donald Pettit. Die sind seit dem 11. September auf der ISS. Und jetzt seit dem 29. September mit dem neuen Dragon-Raumschiff Crew 9 der Amerikaner Tyler Haig und der Russe Alexander Gorbunov. Crew 8 soll gegenwärtig am Montag, dem 7. Oktober, zur Erde zurückkehren. Dann werden wir wieder die Standardbesatzung von 7 Personen auf der ISS haben. Und zu erwähnen ist, dass Sunita Williams, die mit Starliner ja gestartet war und nur eine Woche auf der ISS bleiben sollte, nun den Posten des ISS-Kommandanten, also der Kommandantin, übernommen hat.
Nun, Herr Fellenberg, ich sagte schon, dass es etwas chaotisch verlaufen ist, zumindest für den Außenstehenden. Das hing mit den Boeing-Raumschiff zusammen, mit den Starliner, während die Soyuz-Mission eigentlich relativ normal abgewickelt worden sind.
Richtig. Zu erwähnen ist dabei, dass Oleg Kononenko und Nikolai Tschub 374 Tage am Stück im All waren. Und das ist neuer Rekord. Bedingt dadurch, dass es vorher eine Taxi-Mission gegeben hat mit einer weißrussischen Kosmonautin, sodass sie diesen langen Flug machen mussten. Mit der Landung der Kapsel am 23. September konnte die Amerikanerin Tracy Caldwell-Dyson dann auch noch eine Flugzeit erreichen von 184 Tagen. Auf der US-Seite hatte die NASA entschieden, wegen der Triebwerksprobleme der Boeing-Kapsel diese bis zum 6. September an ISS zu lassen, um weiter Ergebnisse zu finden von Sensoren und so weiter, woran das gelegen haben kann. Und dann wurde entschieden, die Kapsel unbemannt zu landen. Das am 7. September dann auch erfolgte, bis auf ein Triebwerk, was nicht mehr in Betrieb genommen werden konnte, verlief die Landung dann in White Sands, also am Boden, problemlos. Statt gut einer Woche war diese Kapsel dann 93,5 Tage im Weltraum. Man wird nun sehen müssen, welche technischen Änderungen man vornehmen muss, bis die Kapsel wirklich sicher einsatzbereit ist. Auch dieser Entscheidung folgte dann, dass Crew 9 nur mit 2 Besatzungsmitgliedern starten würde. Gesetzt war der Russe Gorbunov, aber die Kommandantin Zena Cartman musste ihren ersten Flug wirklich dann absagen. Die NASA legte nämlich Wert darauf, dass ein erfahrener Astronaut an Bord dieser Kapsel ist, und da ja nur ein Amerikaner an Bord war, war dies dann der eigentlich vorgesehene Pilot Tyler Haig, der dann den Platz einnehmen musste. Und er hatte bereits eine Raumfahrterfahrung auf der ISS von 200 Tagen, also war gut vorbereitet für diesen Flug. Also statt 4 Astronauten nur 2. Die 2 freien Sitze und Raumanzüge sind dann reserviert für die Landung der auf der ISS, ja, wenn man sagt, gestrandet, aber zurückgebliebenen Boeing. Kapselastronauten sind dann mit zur Station gebracht worden und die Landung ist dann für Ende Februar oder Anfang März 2025 vorgesehen.
Da kann man ja nur hoffen, dass die ihr Wasser abgestellt haben, denn ursprünglich war ja der Flug viel kürzer.
Ja, wie gesagt, der Flug war eigentlich für eine Woche vorgesehen und nun wird man über ein halbes Jahr dort oben bleiben. Aber es gibt natürlich auch noch etwas im Programm für den Oktober. Nach der Landung von Crew 8 wird es Mitte Oktober eine Umkopplung von Crew 9 geben. Also das Raumschiff wird vom vorderen Stutzen der Station an den oberen verlegt, weil an den vorderen Stutzen soll dann eine unbemannte Dragon-Kapsel anlegen, SPX-31. Und die wird dann wieder sehr viel Material und vor allen Dingen auch Verbrauchsgüter zur Station bringen. Ansonsten ist dort oben das, auch bei allem Chaotischen, wie das jetzt gelaufen ist, aber wenn die Crew 8 gelandet ist, haben wir ja eine normale Besatzung dort oben. Wie gesagt, ansonsten läuft das, wozu die Station da ist, Forschung, technologische Experimente und auch die Untersuchung der Lebensbedingungen und auch der Gesundheits- und medizinischen Tests der Astronauten. Also Routine auf der Station nach der großen Hektik, über die Sie bereits gesprochen hatten.
Nun gibt es weitere bemannte Raumflüge. Einer ist völlig losgelöst von der internationalen Raumstation. Das ist die privat finanzierte Polaris-Mission, die über einige Tage nur ging.
Ja, wie Sie schon sagten, Polaris Dawn ist eine rein private Mission von SpaceX. Hierfür war die Kapsel Resilience umgebaut worden, um zu garantieren, dass zwei Leute nacheinander aussteigen sollten. So hieß es von Anfang an, Ausstieg. Nun ja, der Start erfolgte jedenfalls fast 2 Jahre nach dem ursprünglichen Plan. Das zeigt, wie kompliziert zum Beispiel auch die Entwicklung der Raumanzüge war, die SpaceX ja völlig neu entwickeln musste, für einen solchen Ausstieg, wie gesagt, Ausstieg mit Anführungszeichen. Am 10. September 2024 war es dann soweit und die Kapsel startete mit 4 Besatzungsmitgliedern an Bord, finanziert vom Kommandanten Jared Isaacman, der bereits seinen 2. Raumflug ausführte. Pilot war Scott Poteet, die Missionsspezialistin Sarah Gillis und als Medical Officer Anna Menon mit an Bord, alle aus den USA. Und eine Besonderheit an diesem Tag war dann nach dem Start das erste Mal, war es dann so, dass 19 Menschen gleichzeitig im Weltraum waren. Das ist natürlich ein absoluter Rekord.
Hauptziel dieser Mission war es ja, dass es eine Art Ausstieg geben sollte. Und der hat ja letzten Endes auch stattgefunden, aber etwas eingeschränkt.
Ja, ursprünglich war auch auf dem Crew-Patch so dargestellt, dass jeweils einer der Besatzungsmitglieder aussteigt und neben der Kapsel herschwebt, ähnlich wie bei einigen Gemini-Flügen. Man hat sich aber im Verlauf der Entwicklung dieser ganzen Geschichte dazu entschlossen, nicht ganz auszusteigen, sondern man hat sich auf quasi eine Plattform gestellt und war dann bis zu den Oberschenkeln noch in der Kapsel, sodass also der Oberkörper aus dem Raumfahrzeug heraushing. Das lief ganz gut, also relativ problemlos. Die Luke wurde geöffnet, dann wurde am 12. September dieser Ausstieg gemacht. Der Kommandant, wie gesagt, war 8 Minuten dann draus und die Frau Gillis dann nochmal für 7 Minuten. Die Kapsel war natürlich dabei voll entlüftet, sodass auch die beiden anderen Besatzungsmitglieder diesen Weltraumbedingungen ausgesetzt waren, ähnlich wie bei Gemini. Von Beginn der Entlüftung der Kapsel bis zur Wiederbelüftung vergingen insgesamt 1 Stunde und 46 Minuten. Ein weiteres Ziel war, einen neuen Rekord aufzustellen für Raumflüge in der Erdumlaufbahn, und zwar die Höhe. Die Falcon-Rakete brachte die Kapsel zunächst auf einer Bahn von 190 mal 1216 Kilometer Höhe. Am 11. September, dann mit den eigenen Triebwerken, wurde eine Höhe von 1407 Kilometer erreicht. Und das ist Rekord in der Umlaufbahn. Natürlich, die Apollo-Raumfahrzeuge waren weiter von der Erde weg, weil sie jetzt zum Mond geflogen waren. Aber es war ein neuer Rekord in der Erdumlaufbahn. Und erstmals waren Frauen so weit von der Erde oder Erdoberfläche entfernt, auch wenn man Apollo mitrechnet, weil dort waren ja nur Männer an Bord. Später wurde dann diese Bahn wieder heruntermanövriert auf 195 mal 737 Kilometer und am 14. September auf 187 mal 452 Kilometer. Am 15. September dann die Wasserung westlich von Key West im Golf von Mexiko und, wie Sie schon sagten, ein kurzer Flug. 4 Tage, 22 Stunden, 13 Minuten und 5 Sekunden. Und Isaacman hat ja 2 weitere Flüge gebucht. Da gibt es zurzeit noch keine Klarheit, wie die aussehen werden. Lassen wir uns überraschen, wir werden auf alle Fälle darüber berichten.
Soweit zu diesen Raumflügen aus den USA und Russlands und zur Internationalen Raumstation. Kommen wir kurz zur chinesischen Seite, denn die hat ja auch eine Raumstation und dort befinden sich 3 Besatzungsmitglieder an Bord. Aber das wird sich in Kürze auch ändern.
Auch hier steht der Besatzungswechsel an. Am 24. oder 25. Oktober, das ist noch nicht ganz sicher, wird mit Gensu 19 die 8. dreiköpfige Stammbesatzung starten und wenige Stunden später dort auch ankoppeln. Die Namen der Astronauten sind, wie in China üblich, noch nicht bekannt gegeben worden. Sie werden dann die alte Crew abwechseln. Die besteht aus den 3 Raumfahrern Guangfu Yi, Kong werden voraussichtlich am 27. Oktober zur Erde zurückkehren. Zuvor soll auch noch der unbemannte Transporter Tianzhu-7 gegen den neuen Transporter Tianzhu-8 getauscht werden. Das heißt, ein unbemanntes Transporterraumschiff, das eine große Menge an Verbrauchs- und Forschungsgütern zur Station bringen wird. Ansonsten muss man sagen, läuft bislang alles problemlos. Und wie üblich, wir berichten eigentlich jeden Monat darüber, wer es möchte, mal reinschauen. Es gibt wirklich wunderschöne Videos aus der Station auf die Erde oder von den Arbeiten der Astronauten in dieser chinesischen Raumstation CSS Tiangong.
Soweit der Herr Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen, den wir gleich wieder hören im astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Zu hören ist immer noch das Raumfahrtjournal. Wir kommen zur Rubrik Astronautisches Tagebuch. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die im Monat August 2024 stattgefunden haben. Und hier habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen, der uns das Ganze etwas näher bringt. Herr Fellenberg, 21 Starts waren es im August und die waren auch weitestgehend, glaube ich, wohl alle erfolgreich. Wie sah das im Einzelnen aus?
Ja, wie gesagt, 21 Starts, dabei gelangten 345 Satelliten ins All. Allein 12 Starts wurden mit der Falcon 9 gemacht. In China gab es 5 Starts, so bleiben noch 4 übrig für den Rest der Welt, wenn man so will. Und bemerkenswert, mit dem Start einer Soyuz 41A hat Russland den 9. Start in diesem Jahr gemacht. Das ist eine Startrate, die war nur noch 1961 geringer. Wie gesagt, allein 12 Starts mit der Falcon 9. Mit einer Ausnahme sind alle Raketenstufen der Falcon 9 auch wieder sicher gelandet. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Am 1. August ein Start in China, in Xichang, an Bord einer Shangcheng 3B-Trägerrakete, Hulianwang G02. Das ist ein Internetsatellit, der auf einer Geo-Umlaufbahn stationiert wurde und zu einem Netz künftiger Internetsatelliten gehört. Am 2. August eine Falcon 9 in Cape Canaveral mit der Starlink-Mission G10. 6 23 Starlink-Satelliten sind da ins All gelangt. Am 3. August eine Electron-Rakete in Onenui, das ist in Neuseeland, mit einem japanischen Satelliten an Bord, einem SAR-Radar-Erderkundungssatelliten Strix 4, der etwa 100 Kilogramm Startmasse hatte. Am 4. August in Vandenberg in Kalifornien eine Falcon 9 mit der Starlink-Mission G11-1. Weitere 23 Starlink-Satelliten sind dabei ins All gekommen. Am 4. August ein Cygnus-Transporter NG-21 an Bord einer Falcon 9-Rakete in Cape Canaveral. Das ist ein unbemannter Transporter der Firma Northrop Grumman zur ISS, benannt nach dem bei der Challenger-Katastrophe verunglückten Francis Scobie. Am 6. August ist das Gerät die ISS angesetzt worden. 3857 Kilogramm Güter an Bord, vermutlich 9 Kleinsatelliten, von denen einige bereits ins All gebracht wurden. Am 6. August Quangfan F1 an Bord einer Changsheng 6A-Trägerrakete, also in China, in Taiyuan. Das ist der Beginn des Aufbaus eines chinesischen Netzes von, ja, man kann sie vergleichen mit den Starlink-Satelliten. Und hier wurden erstmals 18 Satelliten in eine polare Umlaufbahn gebracht. Am 10. August wieder eine Falcon-Rakete in Cape Canaveral, 21 Starlink-Satelliten der Mission G8-3. Am 11. August nochmal eine Electron-Rakete in Onenui, an Bord diesmal ein amerikanischer Satellit Acadia 3. Das ist auch ein SAR-Radar-Erderkundungssatellit der Capella Space in den USA. Er trägt auch die Bezeichnung Capella 13, immerhin eine Masse von 165 Kilogramm. Am 12. August eine Falcon 9 in Vandenberg, an Bord zwei Kommunikationssatelliten der Space Norway, Arctic Satellite Broadband Mission, das ist also aus Norwegen. Die Masse der Satelliten beträgt je etwa 3600 Kilogramm. K-Band und X-Band und EHF-Transponder an Bord. Genutzt werden sie auch von Inmarsat, dort heißen sie GX-10A und 10B. Und von der US-Luftwaffe, dort heißen sie EPS R1 und R2. Dann haben wir am 12. August einen Start einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral an Bord Starlink G10-7, wieder 23 Satelliten. Am 15. August der schon erwähnte Start einer Soyuz 1A in Baikonur an Bord Progress MS-28, also auch Russland setzt die unbemannte Versorgung der ISS fort. 1201 Kilogramm Fracht an Bord. Plus 950 Kilogramm Treibstoff, 420 Kilogramm Wasser und 50 Kilogramm Druckgas für die Bordatmosphäre. Am 17. August wurde der Transporter an Sierra Heck angekoppelt. Am 15. August eine weitere Falcon 9-Trägerrakete in Cape Canaveral, World View L2. Das ist die Legend-Mission von Erderkundungssatelliten der Maxar-Tochter Digital Globe. Eine Masse je 750 Kilogramm, zwei solche Satelliten waren dort an Bord. In dem Falle ist die Grundstufe am Startplatz wieder gelandet. Am 16. August eine SSLV-Trägerrakete, das ist die kleinste Trägerrakete, die Indien zurzeit nutzt, um kleinere Satelliten in den Weltraum zu bringen. Von Sriharikota aus ist sie gestartet. An Bord ein Testsatellit zur Erderkundung, EOS-8, der auch Microsat-2C heißt, 175,5 Kilogramm schwer. Und SR0 Demosatz, das ist ein Amateurfunksatellit, der auch zur Ausbildung dient für eine Firma, die sich um Kinder kümmert, Space Kids India. Es ist ein kleiner Satellit, ein 1U CubeSat. Am 16. August in China eine Changsheng 4B, Yaogan 43 Group 1. Das sind neun Satelliten einer neuen Gruppe von militärischen Satelliten, die höchstwahrscheinlich den amerikanischen Starshield Satelliten dienen, also ein großes, umfangreiches Netz von Satelliten zur Aufklärung. Am 16. August Transporter 11, eine Falcon 9 Rakete in Vandenberg. Das ist die 11. Mission von Massenstarts einer Vielzahl von kleinen Satelliten, in dem Fall 116 Nutzlasten an Bord, die von verschiedenen Ländern stammen. Auch hier ist die Raketenstufe am Startplatz wieder gelandet, also in der Nähe des Startplatzes. Am 20. August eine weitere Starlink-Mission G10-5 an Bord einer Falcon-Trägerrakete in Cape Canaveral, weitere 22 Starlink-Satelliten. Dann am 22. August an Bord einer Changsheng 7A in Wenchang, Songxing 4A, das ist ein militärischer Kommunikations- und Datenrelais-Satellit oder Datenrelais-Satellit, das weiß man nicht ganz genau, es wurden keinerlei Angaben gemacht. Er trägt auch die Bezeichnung ChinaSat 4A und wird offiziell als ziviler Kommunikationssatellit geführt. Am 28. August dann eine Falcon 9 in Cape Canaveral mit der Mission Starlink G86. Weitere 21 Satelliten sind auf ihre Umlaufbahn gelangt, Internetsatelliten. Das Besondere daran, bei der Landung ist die Raketenstufe B-10-62-23, das erste Mal, dass eine Stufe zum 23. Mal eingesetzt wurde, höchstwahrscheinlich durch zu hohe Geschwindigkeit auf der schwimmenden Plattform Azov niedergegangen und dabei schwer beschädigt worden. Sie ist dann umgekippt und zum Teil explodiert bzw. ausgebrannt. Es sind nur noch die Triebwerkseinheit, die dann zurückgebracht wurde nach Cape Canaveral. Es gab dazu Untersuchungen, das heißt, die Rakete war für gut zwei Tage, hatte sie Startverbot von der Luftaufsichtsbehörde in den USA und konnte aber dann wieder freigegeben werden. Am 29. August von einem Schiff im Gelben Meer, eine Busheng Xing 1S-Trägerrakete in China mit Yunyao 115 bis 117, das sind weitere drei Satelliten zur Gewinnung von Wetterdaten. Hinzu kommen drei weitere kleinere Satelliten, Yitiang Xing A03 zur Erderkundung, Suk Xing 101 zur Erderkundung und Tianfu Gaofen 2, das ist ein Satellit mit einer Hyperspektralkamera. Am 31. August setzte SpaceX dann die Falcon 9 Starts fort in Cape Canaveral. An Bord waren 21 Starlink-Satelliten der Mission G810 und ebenfalls am 31. August dann der nächste Start in Vandenberg an Bord einer Falcon 9-Trägerrakete, die Mission Starlink G95 mit weiteren 21 Satelliten. Das waren die Starts des Monats August 2024.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Übersicht bei Herrn Fellenberg von der Essener Raumfahrtinformation.
Bitte schön.
Первый, второй, третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт!
Mit dem Astronautischen Tagebuch sind wir auch am Ende der 9. Ausgabe des Raumfahrtjournals im Jahr 2024 angekommen. Zwei interessante Sachen stehen unmittelbar bevor, so jedenfalls die Planung. Europa möchte eine Asteroidenmission starten am 7. Oktober, sofern das Wetter mitspielt und die Technik. Und die USA in Richtung Jupiter zum Jupitermond Europa, den Europa-Clipper am 10. Oktober schicken. Und natürlich gibt es darüber hinaus auch eine ganze Reihe weiterer interessanter Missionen. Darüber werden wir berichten in der nächsten Ausgabe. Ich freue mich schon, wenn wir uns wiederhören. Tschüss sagt Detlef Hühne.